Der Pathways to Paris Podcast. Transformation als Chance. Ein Projekt von WWF Deutschland und PwC Deutschland.
Die Transformation im Kampf gegen die Erderwärmung hat begonnen. Doch noch sind wir in Deutschland zu langsam, um die Pariser Klimaziele einzuhalten oder besser noch zu unterschreiten. Um die Klimakrise zu bewältigen, muss der Wandel der Wirtschaft zu einer emissionsarmen Wirtschaftsweise im Fokus der Anstrengungen stehen. Hier setzt das Projekt Pathways to Paris an. Es fokussiert sich dabei auf 10 Sektoren, die zusammen rund 2/3 der gesamten Emissionen in Deutschland verursachen. Der Umbau der Wirtschaft benötigt zig Milliarden Euro. Die Finanzwirtschaft muss einen großen Anteil dieser Investitionen finanzieren. Die Realwirtschaft wiederum muss Maßnahmen zur Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich auf den Weg bringen. Dafür entwickeln die Naturschutzorganisation WWF Deutschland und die Unternehmensberatung PwC Deutschland sektorspezifische Tools und Instrumente. Diese unterstützen Unternehmen unter anderem bei der treibhausgasreduzierenden Maßnahmenplanung und fördern den so wichtigen Dialog zwischen Real- und Finanzwirtschaft. Rund 90 Unternehmen und Finanzinstitute sowie VertreterInnen der Wissenschaft unterstützen dabei mit ihren Erfahrungen und ihrer Expertise.
Ja, ohne die Wissenschaft hätten Projekte wie Pathways to Paris gar keine richtige Fundierung. WissenschaftlerInnen überall in der Welt berechnen anhand von Modellen die Entwicklung des Klimas. Dies ermöglicht Voraussagen zu treffen, wie schnell die Treibhausgasemissionen heruntergefahren werden müssen und wie viele Emissionen überhaupt noch in die Umwelt gelangen dürfen. Viel beachtet sind die Berichte des Weltklimarats IPCC, die den naturwissenschaftlichen Kenntnisstand zum Klimawandel zusammenfassen. Oft klingen die Ausführungen von WissenschaftlerInnen für den Laien ziemlich kompliziert und abstrakt, nicht so bei Dr. Sebastian Battiani. Er ist promovierter Meteorologe an der TU München und beschäftigt sich mit Kipppunkten im Klimasystem sowie den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Sebastian Battiani begrüße ich jetzt im Interview. Hallo, Herr Battiani.
Ja, hallo.
Herr Battiani, Ihr Spezialgebiet sind ja sogenannte Kipppunkte im Klimasystem. Was genau ist denn damit eigentlich gemeint?
Ja, das ist, wie ich finde, besonders spannender Aspekt des Klimawandels und auch einer, der nicht so gut verstanden ist wie der Rest. Also normalerweise geht man ja davon aus, dass so die, sagen wir mal, die global gemittelte Temperatur immer weiter steigt, je mehr Treibhausgase wir ausstoßen und dass das so ein proportionaler Zusammenhang ist. Und bei Kipppunkten ist das aber anders. Das sind dann Teile des Erdsystems, zum Beispiel der Amazonas-Regenwald oder Eisschilde auf Grönland und der Antarktis. Und so vermutet man, die reagieren nicht so graduell, sondern die haben so Punkte, wo es ein sehr starkes Umschlagen gibt, ein sehr vielleicht auch irreversibles Verhalten, also wo man dann den Klimawandel viel schlechter eingrenzen kann als vorher.
Also die Anpassung an den Klimawandel, das ist eine große Herausforderung und eine schwierig planbare Aufgabe. Und an der Stelle würde mich tatsächlich nochmal interessieren, wie kommen Sie als Klimaforscher eigentlich zu Ihren Erkenntnissen? Also was machen Sie so den ganzen Tag?
Ja, also ich meine, in der Wissenschaft gibt es so grundsätzlich die Möglichkeit, man beobachtet, also man misst Sachen oder man berechnet Sachen mit Computern. Und ich bin eher jemand, der solche Computermodelle benutzt und auswertet. Und zwischendurch sitzt man auch und denkt mal nach, über wie alles zusammenhängt, und dann macht man wieder neue Experimente. Und ich werte eben so Simulationen aus, die aus verschiedenen Klimamodellen kommen und die dann sozusagen ja mögliche Szenarien für die Zukunft berechnet haben.
Nun ist ja so, dass die Klimakrise, würde ich sagen, doch so ziemlich jeder und jedem ein Begriff ist. Oft ist aber gar nicht so richtig klar, was sich eigentlich dahinter alles verbirgt. Ja, und wie die verschiedenen Klimamodelle erstellt werden. Können Sie das vielleicht nochmal grundsätzlich erklären?
Ja, ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt, der auch oft in der öffentlichen Debatte so ein bisschen missverstanden wird, was eigentlich mit diesen Modellen gemeint ist. Es gibt ja sehr verschiedene Modelle in verschiedenen Disziplinen, und was die Klimamodelle betrifft, das sind wirklich Gleichungen, die physikalische Naturgesetze eigentlich im Kern wiedergeben. Also wenn es wärmer wird, dann schmilzt das Eis zum Beispiel, und dann wird die Oberfläche dunkler und dann wird mehr Sonnenstrahlung absorbiert. Und das sind alles physikalische Gesetzmäßigkeiten, die wir sehr gut verstehen. Und das Schwierige ist dann eben, dass so viele dieser Mechanismen zusammenspielen. So, das heißt, es sind eigentlich keine Meinungen und auch keine Extrapolationen von Beobachtungen, sondern das sind wirklich Phänomene, die aus den Naturgesetzen sich ergeben. Also wenn wir mehr CO2 in die Luft tun, dann wird es wärmer. Das sind auch so, diese kausalen Zusammenhänge sind da eigentlich sehr klar. Und dann gibt es aber Aspekte, weil das Ganze dann so komplex ist, die weniger klar verstanden sind. Also wie warm es dann genau wird, wenn man das ganz genau quantifizieren will. Oder auch die Sache mit den Kipppunkten, also wo es wann zu solchen Kipppunkten genau kommen kann und wie die dann genau aussehen, das ist auch nicht sehr klar.
Jetzt würde mich an der Stelle aber auch nochmal interessieren, was eigentlich mit den Klimamodellen genau berechnet wird. Also ich erinnere mich da so an ein Video von einer Veranstaltung, in dem Sie von komplizierten mathematischen Formeln sprechen und dann zum besseren Verständnis ja eine Art Klimasuppe kochen. Was genau ist denn damit gemeint?
Ja, also bei Klimasimulationen ist das wirklich ein bisschen wie, wenn man so eine Suppe kocht, man hat verschiedene Zutaten. Also es geht eben ja nicht nur um das Wetter, sondern die Statistik des Wetters, das Klima eben. Und das wird auch geprägt von Ozeanen, zum Beispiel von der Vegetation. Also als würde man jetzt im Kochtopf eben Wasser dazu tun und Salz und sein Gemüse so. Und dann ist das Problem, was man damit lösen möchte, eben jetzt nicht, wann genau wo welche Blase da hochkommt. Das wäre sozusagen die Wettervorhersage. Sondern man kann aber trotz diesem Chaos da drin ausrechnen, wenn ich die Herdplatte, je nachdem, wie stark ich die Herdplatte heize, wann kocht das Wasser und wann sind die Kartoffeln gar sozusagen. Und das machen wir eben auch mit Klimamodellen. So, dann kann man also zum Beispiel sehen, wann sind Eisschilde geschmolzen oder wie warm wird es wo.
Ja, bei Ihnen klingt das jetzt so herrlich einfach, sage ich mal. Aber warum kann man denn dann bei der Berechnung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und wieso können dann trotzdem einheitliche Aussagen getroffen werden? Also für mich klingt das eher nach einem Widerspruch.
Ja, man muss natürlich unterscheiden, um welche Aussagen es geht. Also Dinge, die sehr gut verstanden sind in ihrem Effekt, zum Beispiel der Treibhauseffekt, wie ich schon erwähnt habe, da sind wir uns sicher und da unterscheiden sich die Modelle auch nicht wesentlich. Die unterscheiden sich dann vielleicht ein bisschen in der genauen Zahl, aber nicht in der Richtung, in die es geht. Und dann gibt es aber Teile des Klimasystems, die sind auch viel schwieriger zu berechnen. Das kann man sich ja vorstellen, so Vegetation folgt jetzt nicht so einfachen physikalischen Grundgesetzen wie Energie, Masse, Erhaltung. Das gilt natürlich da auch, aber ja, das sind sehr vielfältige, komplexe Vorgänge in den Pflanzen, wie die jetzt mit dem Klima interagieren. Also dieser Teil des Systems zum Beispiel ist dann schwieriger zu fassen und deswegen unterscheiden sich in solchen Aspekten die Modelle. Und ein besonders unsicherer Teil ist dann so mit den Kipppunkten, also wo und wann kann es zu solchen Kipppunkten kommen. Das hängt dann viel davon ab, wie man im Detail dann solche sehr unsicheren Prozesse im Klimamodell behandelt und deswegen können sich die Ergebnisse in dem Fall dann unterscheiden.
Okay. Ja, viel beachtet sind ja auch die Berichte des Weltklimarats, an dem zahlreiche WissenschaftlerInnen mitschreiben. Was steht denn drin im aktuellen IPCC-Bericht, beziehungsweise was sagt denn die aktuelle Klimaforschung? Wie steht es denn um die Welt? Was sind die aktuellen Prognosen? Einige ExpertInnen sagen ja, dass das Pariser 1,5-Grad-Limit schon in 4 Jahren überschritten werden könnte.
Genau, also im Wesentlichen bestätigt der Bericht, was auch schon so in den letzten Jahrzehnten die Modelle so haben erwarten lassen. Und wir haben jetzt ja auch immer mehr Beobachtungen. Wir sind jetzt ja schon mitten im Klimawandel und können immer besser sehen, wie es in der Realität sich auswirkt und können sehen, dass eben bestimmte Extremereignisse, bestimmte Wetterkatastrophen auch häufiger werden. Wir haben jetzt ja gerade in den letzten Wochen sehr viel Hitze in Europa erlebt, wo neue Rekorde gebrochen wurden und wir sehen mehr stark Niederschläge. Letztes Jahr hatten wir ja eine starke Flut im Ahrtal und solche Ereignisse können wir weltweit sehen, werden häufiger und das steht auch im Einklang mit dem, was erwartet wird. Also so wird sozusagen die Faktenlage auch immer dichter. Das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt, der jetzt auch im letzten Bericht aufgegriffen wurde. Und für die Zukunft gibt es dann verschiedene Szenarien, die dann immer ein bisschen anders heißen, aber im Wesentlichen unterscheiden, ob wir viel oder wenig Klimaschutz betreiben. Und das 1,5-Grad-Ziel kann man naturwissenschaftlich gesehen noch erreichen, aber nur wenn, ja, wie Sie richtig gesagt haben, in den nächsten Jahren bereits sehr massiv Emissionen gesenkt werden und dann in den nächsten paar Jahrzehnten auf Null oder sogar unter Null gebracht werden. Das ist ja ambitioniert, aber es ist noch möglich.
Ja, über die Folgen bzw. Auswirkungen des Klimawandels, da sind ja sich auch WissenschaftlerInnen nicht immer einig. Wird da eigentlich auch mal richtig leidenschaftlich gestritten untereinander?
Also es ist ja die Aufgabe der Forschung, das zu untersuchen, was man noch nicht weiß. Und deswegen wird eigentlich die ganze Zeit diskutiert. Wenn irgendetwas klar ist und alle einig sind, dann wird darüber natürlich nicht mehr geforscht. Also, dass es den Klimawandel gibt und warum, das ist zum Beispiel so evident, dass es eigentlich kein Gegenstand der Forschung mehr ist, auch wenn so als Nebeneffekt auch immer mehr Aspekte davon natürlich noch untermauert werden, im Gegensatz zur öffentlichen Debatte vielleicht. Aber ja, was zum Beispiel eben kontrovers ist, wie gesagt, sind diese Kipppunkte. Also da gibt es sehr unterschiedliche Haltungen in der Wissenschaft, die auch alle gute Argumente haben. Und deswegen wird da natürlich sehr viel diskutiert.
Haben Sie da vielleicht auch mal ein konkretes Beispiel?
Ja, also was an den Kipppunkten besonders schwierig ist, das sind ja sehr außergewöhnliche Ereignisse, die jetzt nicht alle Tage vorkommen. Das heißt, man hat auch wenig klare Informationen darüber. Man weiß eben aus Rekonstruktionen von früheren Klimaänderungen in der Erdgeschichte, dass sowas vorkommen kann. Aber ob wir Menschen jetzt das Klimasystem in den nächsten paar hundert Jahren an so einen Kipppunkt bringen können, das ist eben sehr unsicher. Es gibt aber so ein paar Kandidaten, sage ich mal, zum Beispiel den Regenwald in Amazonien. Da ist die Frage, wie sensibel der reagiert auf die Erwärmung und ob es dann so sich selbst verstärkende Mechanismen geben kann, die vielleicht auch nicht mehr umkehrbar sind. Also ob dann der Wald zu so einer Savanne wird und auch wenn wir den Klimawandel in den Griff kriegen, dann eine Savanne bleibt. Oder ein anderes Beispiel ist die Ozeanzirkulation im Nordatlantik. Das wird dann oft so als Golfstrom bezeichnet. Und damit ist gemeint, ob dann diese Zirkulation im Nordatlantik vielleicht abbricht und dann in einen anderen Zustand übergeht. Und das ist eben sehr schwer zu bestätigen, ob es dieses Phänomen dann geben kann und auch bei welchem Schwellwert, also bei welcher globalen Temperaturerhöhung würde das denn passieren? Wie lange würde das dauern? Was sind die Auswirkungen? So, das sind eben Projektionen, die mit vielen Unsicherheiten behaftet sind.
Und wie sieht es jetzt mit den Überschwemmungen zum Beispiel aus, die wir weltweit aktuell sehen in Texas oder im Ahrtal letztes Jahr, die vielen Jahre der Dürren überall in Europa? Ich habe gelesen, dass Experten sagen, dass diese Dürren die schlimmsten seit einem halben Jahrtausend sind. Spielt das da auch mit rein?
Also solche Extremereignisse werden fast überall häufiger und das ist einfach sozusagen der normale Klimawandel. Bei jedem Grad zusätzlicher Erwärmung oder jedem halben Grad gibt es dann auch mehr solcher Extremereignisse, mehr Dürren und auch mehr Überschwemmungen. Das ist jetzt sehr viel sicherer als die Existenz solcher Kipppunkte. Das ist das, was auf jeden Fall stattfindet. Genau, das ist also weniger unsicher. Das sind bessere, auch besser verstandene physikalische Zusammenhänge. Und das können auch Klimamodelle einigermaßen gut wiedergeben.
Tja, für mich klingt es jetzt so, als würde nicht mehr viel Zeit bleiben, um die Klimakrise noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Gefragt ist da ja vor allem auch die Wirtschaft. Die muss sich bis 2045, 50 sozusagen komplett dekarbonisiert haben. Manche Unternehmen, die sind ja schon auf einem guten Weg, aber das muss alles sicher noch um einiges schneller gehen, würde ich denken, um die Pariser Klimaziele eben einhalten zu können. Und was meinen Sie, wie schnell müsste die Wirtschaft denn idealerweise wie grün werden?
Genau, also das eine Szenario im IPCC-Bericht, was konform ist mit den Pariser Klimaschutzzielen, also idealerweise unter 1,5 Grad und maximal 2 Grad zu bleiben, das erfordert eben, dass wir so eigentlich so schnell wie möglich anfangen und dann so bis Mitte des Jahrhunderts die Emissionen auf Null reduzieren. So, das heißt, einige Prozentpunkte pro Jahr Emissionen abbauen. Und das betrifft natürlich also dieses Netto Null, also global keine Emissionen, bedeutet natürlich, dass eigentlich niemand, kein Sektor und auch kein Land weiter so emittieren kann. Natürlich ist es theoretisch möglich, dann verschiedene Dinge zu kompensieren, aber sehr, sehr begrenzt.
Aber möglich wäre es noch, also sozusagen auf die Werte zu kommen.
Ja, ja, absolut. Also nicht so, wie es jetzt bisher gelaufen ist. Also es wird natürlich schon, das finde ich erfreulich, ja sehr viel mehr und viel dringlicher über das Thema öffentlich diskutiert. Und es werden ja auch politisch Maßnahmen beschlossen und diskutiert. Also das ist eine andere Dringlichkeit als noch vor 20, 30 Jahren, wo es natürlich eigentlich viel einfacher gewesen wäre, das Problem noch in den Griff zu bekommen. Aber natürlich trägt das jetzt noch nicht so viel Früchte. Also wenn man jetzt einfach mal guckt, wie die Treibhausgaskonzentrationen sich entwickelt haben. In den letzten Jahren sind sie immer weiter gestiegen. Also da ist noch mehr Umsetzung notwendig.
Ja, da würde ich auch gerne mal nachfragen. Also Ihr persönlicher Eindruck ist schon auch, dass sich da ein bisschen was getan hat. Also dass die Dringlichkeit, die Sie und andere ExpertInnen beschreiben, jetzt auch doch auch erkannt wurde und in Maßnahmen dann auch entsprechend sichtbar ist?
Ja, also in Maßnahmen noch nicht ausreichend sichtbar, würde ich sagen. Ne? Wie gesagt, man sieht natürlich, dass viel debattiert wird und auch was unternommen wird, aber man sieht noch nicht jetzt einen globalen Umschwung. So, da ist noch mehr Anstrengung nötig.
Und was sagen Sie jetzt persönlich zu dem Bericht des Weltklimarats? Frustriert einen da vielleicht auch mal die ein oder andere Erkenntnis, die es auch irgendwie schon länger gibt und wo vielleicht noch nicht allzu viel passiert ist?
Ja, ich weiß von vielen Klimaforschern, Klimaforscherinnen, die in dem Zusammenhang schon sehr frustriert sind, die auch seit Jahrzehnten eigentlich versuchen, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, auch die Politik darauf hinzuweisen. Und der Fortschritt ist sehr langsam gemessen an dem Problem, wie schnell wir eigentlich umsteigen müssten, wenn wir diese Ziele einhalten wollen. Also die Richtung stimmt, aber das Tempo stimmt nicht.
Na gut, es müssen sicherlich auch einige Akteure da an einem Strang ziehen, damit es funktioniert. Das ist sicherlich auch nicht so ganz einfach. In diesem Zusammenhang würde mich auch noch interessieren, was ist mit dem sogenannten CO2-Restbudget, über das im Zusammenhang mit der Klimakrise auch immer wieder gesprochen wird, was es damit auf sich hat. Und wie sieht es denn da eigentlich für Deutschland aus?
Ja, also das Restbudget ergibt sich einfach daraus, wenn man ein bestimmtes Temperaturziel erreichen möchte, also man möchte die globale Erwärmung begrenzen auf, sagen wir mal, 2 Grad oder irgendeinen Wert, über den es nicht steigen soll, die Temperatur. Und das bedingt dann einfach eine begrenzte Menge an Emissionen, die wir noch verfügbar haben. Denn jede zusätzliche Tonne CO2 führt dann auch zu einer weiteren Erwärmung. So, das ist einfach so ein physikalischer Zusammenhang eigentlich. Und wenn man dann dieses Ziel hat, dann kann man daraus ja gut berechnen, wie viel Budget noch verfügbar ist. Und da kommt man dann eben, wenn man das 1,5-Grad-Ziel zugrunde legt, auf diese Zeit von noch, knapp 10 Jahren, wenn man jetzt bei gleichbleibenden Emissionen oder steigenden Emissionen so weiter emittieren würde oder entsprechend etwas länger für das 2-Grad-Ziel. Also das ist natürlich auch aus Sicht von Klimawissenschaftlern manchmal auch nicht so leicht zu begreifen, dass die Gesellschaft insgesamt, die Wirtschaft, die Politik nicht so einfach einen Hebel umlegen können, sondern dass da auch sehr viel Abstimmungsbedarf nötig ist. Ne? Also man sagt immer so, follow the science, also einfach dem, was die Naturgesetze sagen. Und einige möchten das auch. Und es ist natürlich gesellschaftlich dann sehr viel herausfordernder, da dann auch weltweit zu Maßnahmen zu kommen, die ineinander greifen, auch sich anzupassen an den Klimawandel, der schon stattfindet.
Ja, Abstimmung untereinander, das ist ein gutes Stichwort. Hier setzt ja auch das Pathways to Paris Projekt an, um Silo-Denken abzubauen und den so wichtigen Wissensaustausch zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft zu verbessern, sodass dann alle tatsächlich am selben Strang ziehen. Im Projekt werden unter anderem dafür wissenschaftsbasierte Tools entwickelt, die diesen Austausch fördern. Und wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, dass vielleicht auch insgesamt mehr kommuniziert wird zwischen der Wissenschaft sowie zwischen EntscheidungsträgerInnen in der Wirtschaft und der Politik, damit dann auch zügig die richtigen Maßnahmen ergriffen werden?
Also ich bin jetzt ja nicht so in der politischen Umsetzung, aber ich weiß zum Beispiel aus der Debatte um die Anpassung, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Da tauchen ja ganz viele Fragen auf, so welche Feldfrüchte können wir noch anbauen, an welchem Ort und welche Sorten braucht man eigentlich so, die vielleicht trockenresistenter sind als bisher. Wir haben jetzt ja auch in Deutschland gesehen, dass es zunehmend Dürrerisiken gibt. Und da ist es natürlich ja fundamental wichtig. Also als Wissenschaftler kann ich dann zwar so Dinge aus dem Modell ableiten und Temperatur und Niederschlag und Wahrscheinlichkeiten berechnen, aber das ist noch eigentlich viel zu praxisfern, um solche Fragen zu beantworten. So zum Beispiel muss man dann ja auch genau die Anforderungen von solchen Pflanzen kennen. Es geht dann auch darum, ob das, was man dann anbaut, am Markt auch die Leute haben wollen und all diese Dinge. Da sind sehr viele Akteure, Pflanzenzüchter dann dabei, Landwirte, Berater, die Landwirte beraten und ausbilden. Und all die müssen ja eigentlich dann, wenn man ja so ein Anpassungskonzept planen und umsetzen will, sehr viel miteinander reden und auch Verständnis aufbauen, was eigentlich die anderen wissen. Also ich finde, da sollte es noch viel mehr Projekte geben, wo über diese Disziplinen und auch über die Sektoren oder die Berufszweige hinweg, ja, also nicht nur diskutiert wird, sondern auch wirklich Lösungskonzepte entwickelt werden und Dinge ausprobiert werden. Also ich glaube oft, ich meine, die Dringlichkeit ist jetzt so hoch, wir können gar nicht mehr so vorsichtig sein, dass wir alles sicher wissen können, bevor wir was umsetzen, sondern ich glaube, wir müssen auch ein bisschen ausprobieren, welche Lösungswege erfolgsversprechend sind.
Ich höre bei Ihnen raus, also so je schneller, desto besser wahrscheinlich. Nun ist Angst ja bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Darauf verweisen Sie ja auch in Ihrem Blog, der Klimatopist. Die Berichte über den Klimawandel sind aber doch ja ziemlich besorgniserregend und man fragt sich, ob man als einzelner Mensch dagegen überhaupt etwas ausrichten kann. Ja, wie sehen Sie das?
Ja, absolut. Also wie gesagt, jede Tonne CO2, die vermieden wird, hilft auch. Deswegen halte ich gar nichts davon, wenn man irgendwie immer auf andere Sektoren verweist oder auf andere Länder, die vielleicht mehr Einwohner haben oder so. Also in Deutschland haben wir einen sehr hohen Pro-Kopf-Ausstoß. Und gleichzeitig ist es oft so, auch bei Einzelnen, dass so ein paar Aktivitäten schon einen großen Beitrag zum CO2-Fußabdruck haben. Also ich habe jetzt selber in den letzten Jahren meine Emissionen halbiert, weil ich kaum noch fliege, in den letzten Jahren gar nicht mehr fliege und weil ich kein Auto habe, Ökostrom habe und das macht dann schon gleich sehr viel aus. So. Und deswegen, ja, also ich das ist auch mein Anliegen, also mit dem Blog zum Beispiel auch auf so positive Arten der Klimakommunikation hinzuweisen, die einfach auch Spaß machen und wo man was lernen kann. Es gibt immer mehr Spiele oder Apps, wo man sich auch so mit Lösungsmöglichkeiten auseinandersetzen kann und wo man auch was lernt. Das Gute ist ja, dass eigentlich wir haben ja alle Lösungen an der Hand, also die Technologien dazu sind ja da, um klimaneutral zu werden. Und ich glaube, dass es besonders motivierend ist, wenn man da dann auch so ein ja, bisschen explorierenden, spielerischen Umgang damit pflegt, um dann auch, wie gesagt, neue Lösungswege zu finden.
Ja, statt Schwarzmalerei sollten wir den Klimaschutz also als Chance nutzen, sagt der Klimawissenschaftler Sebastian Battiani. Vielen herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gerne, danke auch.
Weitere Informationen zum gemeinsamen Projekt von WWF Deutschland und PwC Deutschland finden Sie auch unter pathwaystoparis.com.